was mich, man kann schon sagen, ein bisschen aufgebracht hat. Denn eine dieser Kernthesen des Buches ist, und ich werde den Titel des Buches nicht nennen, um keine Werbung zu machen, aber es ist, dass das Alte Testament ein Faktor ist, warum es in unserer gegenwärtigen Zeit Menschen so schwer fällt, das Evangelium zu glauben. Denn so ist zumindest die Argumentation, das Gottesbild, was darin zum Vorschein kommt, diese antiquierten patriarchalischen Strukturen, die ganzen Gesetze, die Grausamkeit und Vernichtung und der angebliche Mangel an Liebe, ja, das macht es einfach unattraktiv. Ja? Wer will dann das Evangelium hören? Und somit sei es doch irgendwie besser, wenn wir das Evangelium gänzlich davon abkoppeln, das Alte Testament und den Alten Bund am besten, naja, verschweigen. Zugegeben, der Gedanke dahinter ist ja eigentlich ganz löblich, da ja das Ziel ist, dass die Menschen mit dem Evangelium konfrontiert werden und man versucht, Dinge auszuräumen, die sie davon abhalten. Aber ich finde, es ist ja irgendwie die falsche Stellschraube, an der gedreht wird. Und vor allem setzt es voraus, dass man das Alte vom Neuen Testament trennen kann. Und ich könnte jetzt mehrere Stellen aus dem Neuen Testament zitieren, ich könnte Jesus selbst zitieren, die uns zeigen, die Wahrhaftigkeit und die Notwendigkeit des Alten Testaments. Aber ich würde mich hier Spurgeon anschließen, der gesagt hat, so wie jede Straße Englands nach London führt, zumindest zu seiner Zeit, so führt auch in der Heiligen Schrift aus jedem Text eine Straße zum Kreuz. Und das ist, was wir hoffentlich auch heute erfahren dürfen und auch in den nächsten Wochen, wenn wir uns im Alten Testament bewegen, und zwar im zweiten Buch Mose. Und Alfred hat es zu Anfang schon ein bisschen zusammengefasst. Wenn wir das zweite Buch Mose betrachten, dann sehen wir darin vielleicht zwei Kernthemen. Einerseits, wie Gott aus einer Familie, ja, Jakobs Familie, ein Volk entstehen lässt, das er dann aus der Hand der Ägypter befreit und zu seinem Eigentum macht beim Bündnisschluss am Sinai. Andererseits erkennen wir auch im zweiten Buch Mose schon eine Vorschattung, ein Muster oder ein Prinzip zur Errettung von Sündern durch Jesus Christus. Deshalb lesen wir auch im Neuen Testament so viele Wörter aus dem zweiten Buch oder den ersten Büchern Mose im Zusammenhang mit dem Werk Christi. Wir waren versklavt unter dem Ägypten unserer Sünde, aber Jesus kam, uns zu befreien. Er war das Passahlamm, sagt Paulus, der stellvertretend sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat, als Opfer für unsere Sünden. Er hat uns gewissermaßen durch das Meer geführt. In seinem Tod ging Jesus in das Meer hinein und in seiner Auferstehung am anderen Ende wieder heraus. Und das Neue Testament nennt diesen Durchzug als ein Symbol für die christliche Taufe. Und dieser Auszug, den wir gerade betrachtet haben, das war auch eine Vorschau auf einen viel größeren Auszug, nämlich den von Sündern aus dem ewigen Totenreich in die herrliche Ewigkeit. Und wenn wir im zweiten Buch Mose so eine Vorschau auf Jesus Christus haben, dann sollte es uns auch nicht wundern, dass wir auch sehen dürfen, wie man als Christ lebt, wie das Volk Gottes gelebt hat und wie wir auch heute leben sollten. Aber was waren denn zum Beispiel so die Erfahrungen Israels? Sie waren in Knechtschaft, sie vertrauten auf das Lamm, sie gingen vom Tod ins Leben über, durch das Meer, und sie sangen das Lied des Heils. Das haben wir das letzte Mal gehört. Und nun kommen wir zu einer Phase, wo sie auf eine Art Pilgerschaft gehen. Ja, eine lange, auch gefährliche Reise durch fremdes Land, durch eine Wüste. Sie werden dann einen Maßstab für ihr Leben, nämlich das Gesetz Gottes, bekommen. Und sie sind auf dem Weg in das von Gott verheißene Land. Und diese Erfahrung oder so ähnlich sind auch die Erfahrungen der Gemeinde Christi. Paulus sieht das, was Israel durchweg im Alten Testament widerfuhr, im 1. Korinther 10, Vers 11 so: Dies widerfuhr ihnen, also dem Volk, als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Wir können uns also irgendwie glücklich schätzen, dass wir das Alte Testament haben, dass wir Nutznießer der Erfahrungen Israels sind, denn daraus können wir lernen, wie wir für Christus leben sollen. Und wir wollen sehen, was wir heute lernen und erfahren dürfen. Und dazu lese ich den Text im 2. Mose Kapitel 15, die Verse 22 bis 27. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht fürs Fest, und dort stellte er es auf die Probe. Und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seinen Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Wir finden uns hier kurz nach Israels wunderbarer Befreiung von Ägypten wieder. Gott hat sie durch das Meer hindurchgeführt und die Ägypter vernichtend geschlagen. Und aus Dankbarkeit heraus stimmten sie ein Loblied an. Ja? Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das war Daniels Schluss von letzter Woche. Was hatten sie nicht für einen starken Gott und mit welcher Macht hat dieser ihre Feinde besiegt? Es war schier unvergleichlich, und sie hatten jetzt auch die Vorstellung, dass dieser Gott sein Volk der Erretteten ins verheißene Land führt, nach Kanaan. Und dieser Augenblick, wo sie sich gerade drin befanden, der war bestimmt so schön, dass sie ihn für immer festhalten wollten. Aber jede Reise beginnt nun mal mit dem ersten Schritt, und deshalb musste das Volk irgendwie vom Schilfmeer aufbrechen. Aber alle waren sich bestimmt sicher, wir haben es bald geschafft. Ja? Unseren Gott, den kann niemand aufhalten. Und wir kennen vielleicht auch dieses Gefühl, wenn wir etwas mit Gott erlebt haben und wir schweben dann auf so einer Wolke, ja? Früher kannte ich das als ein Phänomen von Freizeiten. Man ist zusammen unter Christen, man wird zugerüstet, erlebt Veränderungen, nimmt sich Sachen und Verhaltensweisen vor. Man ist Gott so nahe. Und dann kommt der Alltag und hat dich ganz schnell wieder, ja, weil dieses Gefühl nachlässt. Und so war es tatsächlich auch bei den Israeliten. Und wir kommen dann gleich zum ersten Punkt. Gott führt uns in Wüsten. Oder eigentlich wollte ich den Punkt nennen: Gott führt nicht immer auf angenehmen Wegen, aber der war zu lang für die Folie, deshalb: Gott führt uns in Wüsten. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Da lesen wir schon Wüste, das ist alles andere als angenehme Vorstellung. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. 3 Tage Wüste, kein Wasser. Das Volk, das wird nicht ohne Wasser vom Meer aufgebrochen sein, aber die Schläuche wurden leerer und sie fanden einfach nichts zum Auffüllen. Versetzt euch da hinein. Nichts zu sehen als Stein an Stein, 40 Grad im Schatten, nur dass es dort keinen Schatten gab. Der Hals war trocken, das Schlucken wurde langsam beschwerlich, ja, die Zunge schwillt an, dann laufen noch die Kinder neben dir und fangen an zu jammern, wenn sie überhaupt noch laufen und nicht schon getragen werden, was natürlich noch beschwerlicher ist. Und wenn die Israeliten bei ihrem Aufbruch vom Meer vielleicht noch den Chorus des Liedes sangen oder mitsummten, so hatten sie jetzt keine Kraft mehr dazu, keine Spucke mehr. Und viel schlimmer, sie hatten auch keinen Verlangen mehr danach. Aber ja, wie sind sie überhaupt in diese Situation gekommen? Sie sind doch von Gott dorthin geführt worden. Sie sind ja einfach nicht der Nase lang gelaufen und haben geguckt, ja, wo sieht's schön aus? Nein, Gott hat sie genau dorthin gebracht, in diese Wüste. Und dann in dieser existenziellen Not, die sie bedrückte, da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Mara heißt einfach bitter oder Bitterkeit. Und auch hier, endlich, ja, haben sich alle gedacht, als sie was anderes als Steine entdeckten, ja, von Weitem. Und das muss neue Lebensgeister geweckt haben. Und es muss sie gefreut haben, als sie dann dort wirklich Wasser sahen. Und sie versuchten es begierig zu trinken und spuckten es wieder aus, denn es war ungenießbar, es war bitter. Von der anfänglichen Freude über diese Oase, da hat es nicht lange gedauert, da wurde das Volk selbst bitter. Aber es war der Weg Gottes, der sie dorthin geführt hat. Es war aber eben nicht der erhoffte, angenehme Weg. Denn den Weg, den Gott führt, der ist nicht immer angenehm. Ich möchte kurz aus Matthäus Evangelium Kapitel 3 ab Vers 16 lesen. Da geht es um Jesu Taufe. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Welch wunderbare Situation, ja? Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, alle zusammen. Wir lesen hier das Zeugnis von Gott über seinen Sohn. Es war bestimmt atemberaubend dort. Aber ganz spannend ist, einen Augenblick später, nämlich schon in Kapitel 4, nach dieser Begebenheit, da steht, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Jesus war auch in der Wüste, ihn hungerte und er stand Aug in Aug mit der Versuchung. Aber es war trotzdem der richtige Weg. Hier steht, der Geist führte ihn dorthin. Aber warum macht denn Gott so etwas? Ja? Wenn Gott uns so führt, warum oder wozu tut er das? Warum führt er uns in solche auswegslose Situationen? Wir finden schon eine Begründung in unserem Text, denn am Ende von Vers 25 steht, und dort stellte er es auf die Probe. Gott stellte das Volk, die Israeliten, in Mara auf die Probe, um es zu prüfen. Das war der Zweck, das war der ganze Sinn dahinter. Dass sie 3 Tage lang kein Wasser hatten und dort an diese bittere Quelle kamen, wo sie sich alles andere erhofft haben, das kam vom Herrn. Es kam nicht vom Teufel, das waren keine zufälligen, widrigen Umstände. Dort prüft er sie. Und das tut Gott manchmal mit seinem Volk. Das macht er sogar mit seinen Freunden. Denk mal an Abraham. Abraham war Gottes Freund und Gott prüfte ihn. Und zwar wie sehr. Ja? Zuerst dauerte es jahrzehntelang, dass er seinen verheißenen Sohn bekam. Eine lange Prüfung. Und dann sollte er diesen verheißenen, geliebten Sohn opfern. Das lesen wir im 1. Mose 22 ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und dieser sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Das war eine Prüfung. Ja? Gott kannte Abraham gut und er prüfte ihn auf die Frage hin, liebt Abraham Gott mehr als alles andere? Das sollte aus dieser Prüfung herauskommen. Und Abraham bestand sie und machte klar, dass er Gott liebte. Es gibt noch einige andere kostbare Wahrheiten in dieser Geschichte der Opferung Isaaks, beziehungsweise dann des stellvertretenden Bocks durch Abraham. Aber festzuhalten ist, Abraham bestand diese von Gott auferlegte Prüfung. Gott prüft. Und wenn man mal den Eindruck haben könnte, dass nicht der Herr, sondern der Teufel am Werk ist, dann ja wohl bei Hiob. Ja? Die Hiobsgeschichte beginnt ja gerade damit, dass der Teufel Hiob versuchen will. Durch die Geschichte hindurch wird aber letztlich deutlich, der Teufel dient nur als ein Werkzeug der Hand Gottes. Und Hiob darf das erkennen. Denn Hiob sagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Er hat nicht gesagt, der Herr hat gegeben, aber der Teufel hat alles wieder weggenommen. Oder der Name des Herrn sei gepriesen, aber nur für das, was er gegeben hat. Nein, er hat für alles den Herrn gelobt. Und man liest daraus, dass Gott in allem souverän wirkt. Und er lässt sich nicht austricksen. Welcher große Trost liegt da in dieser Souveränität Gottes? Und dass unser Leid nicht an ihm vorbeigeht. Und wir reden hier von Hiob, ja? Hiob wurde arg geprüft, schier unvorstellbares Leid, aber am Ende, das ist ein guter Schluss, am Ende stand ein bewährter Glaube und eine viel tiefere Erkenntnis über Gott, sodass Hiob selbst den Eindruck hatte, er kannte Gott vorher nur vom Hörensagen im Vergleich dazu, wie er ihn jetzt kannte. Hiobs Not trieb ihn zu Gott hin und ließ ihn Gott sehr viel näher kommen als zuvor. Und der Weg, den Gott uns führt, ist vielleicht auch nicht immer angenehm oder leicht. Es ist manchmal sogar richtig schwer, aber er dient auch zum Guten und wirkt etwas. Und wir haben uns hier jetzt sehr leidvolle und existenzielle Prüfungen angeschaut, aber für jeden kann so etwas anders aussehen. Der Verlust eines Menschen, keine Perspektive für zum Beispiel die berufliche Zukunft. Die Suche nach einem Ehepartner gestaltet sich schwierig. Vielleicht ist da auch ein Konflikt zwischenmenschlicher Natur in deiner Ehe oder in deiner Familie. Ich würde fast sagen, man kann all diese Situationen zusammenfassen, indem man sagt, es läuft einfach nicht so, wie wir es uns denken und wie wir es uns wünschen. Wenn es aber so ist, was ist, wenn wir in diese Bedrängnis kommen? Und da möchte ich zum zweiten Punkt übergehen. Wie antworte ich auf Gottes Führung? Was ist denn, wenn Gott dich prüft? Was ist, wenn dich Gott in eine Krise führt? Das kommt vor. Gott führt uns auf unangenehmen Wegen. Gott hat dich bestimmt auch schon in Leid geführt oder vielleicht bist du gerade in irgendeiner Bedrängnis. Oder sie wird noch kommen, ganz sicher wird sie noch kommen. Denn Paulus sagt uns, wir werden durch viele Bedrängnisse, viele Nöte, viele Krisen in das Reich Gottes eingehen. Wie reagierst du dann? Machst du dann das, was die Israeliten getan haben in Vers 24? Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Gott prüfte das Volk und es murrte. Wir werden in dieser Reihe uns noch näher mit Murren beschäftigen. Es ist aber ein Hadern, ein Anklagen, ein absoluter Ausdruck von Unzufriedenheit oder auch Undank. Erinnert euch, vor wenigen Tagen, da wurden sie durch ein Wunder vor den Ägyptern gerettet. Und nun? Jetzt zweifelten sie an dieser Führung, wie sie es schon auch vor dem Durchzug durch das Meer getan hatten. In Kapitel 14 haben wir gelesen, dass das Volk sich wünschte, es wäre in Ägypten geblieben. Sie wären in Sklaverei geblieben. Und auch hier in dieser Situation war das Trinken auf einmal wichtiger als, ja, als alles andere. Und dabei geht es nicht darum, dass es eine schwierige Situation war, so ganz ohne Wasser. Sie hatten Angst und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich hätte auch Angst, wenn ich 3 Tage lang nichts trinken könnte. Aber sie baten Gott nicht darum. Sie murrten. Sie beschwerten sich. Sie glaubten schlichtweg nicht an seine Fürsorge. Wenn wir in Krisen kommen, was lernen wir dann über uns? Wie zeigt sich dann unser Glaube oder unsere Liebe zu Gott? Es ist uns eine Warnung, sagt Paulus. So sollen wir es nicht machen. Wo wir bei Paulus sind, wie ging denn Paulus mit Krisen um? Wir lesen von Paulus und seinem Begleiter Silas in Apostelgeschichte 16, wie sie von Gott nach Mazedonien berufen werden, um das Evangelium zu verkündigen. In Mazedonien aber, da werden sie gefangen genommen und geschlagen. Ja, wie passt das zusammen? Erst schickt sie Gott dahin, um zu dienen, und dann werden sie festgesetzt. Alle Perspektive scheint weg zu sein, menschlich überhaupt nicht zu verstehen. Wir schauen kurz rein, ab Vers 23. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ihn ins Gefängnis und befahlen den Kerkermeister, sie sich zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis, also den Hochsicherheitstrakt, und befestigte ihre Füße im Block. Da gab es kein Vor und Zurück mehr. Und jetzt um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wie reagieren Paulus und Silas in dieser Situation? Sie lobten Gott. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei sein Name. Und ohne das Ende dieser Begebenheit zu verraten, aber Gott benutzt genau dieses Zeugnis. Paulus hat es gelebt und er hat es auch gelehrt. Und das Geheimnis ist nicht, dass sich in diesen Anfechtungen hingeben, also nicht dieses resignierende, es ist halt so, sondern das Vertrauen und der Glaube an Jesus Christus in jeder erdenklichen Lage. Und wir reden hier von Paulus, ja? Verfolgung, Gefängnis, Schiffbruch, Steinigung. Wenn wir Psalm 84 lesen, wird uns dieser Glaube noch mal stärker verdeutlicht. Denn da steht, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, also in Gott. Gebahnte Wege sind in seinem Herzen. Sie gehen durch ein Tränental, durch ein Mara und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Der Beter geht hier auch durch ein Tal der Tränen, ein Mara. Aber seine Kraft, die kommt vom Herrn. Und er rettet sich zum Herrn. Und durch seinen Glauben werden Segensquellen daraus. Mara war also letzten Endes kein Problem von großem Wassermangel. Es war eine Prüfung des Glaubens. Es war eine Prüfung dafür, wo liegt eure Kraft? Und wir haben gesehen, wie die Israeliten reagiert haben. Das ist eine Warnung, so sollen wir nicht handeln. Und wir haben gesehen, was Paulus damit tut. Und das dient uns zum Vorbild. Und wir wollen auch sehen, was Mose tat. Und Mose ist uns hier in dieser Geschichte das einzige Vorbild. Da schrie er, also Mose, zum Herrn. Doch. Das hat Mose gemacht. Er schrie zum Herrn. Er ist nicht panisch oder aktivistisch dort rumgerannt. Er hat nicht ganz feste überlegt, er hat nicht nach klugen Ratschlägen oder Alternativen gesucht. Er ließ sich auch nicht anstecken und fing an zu murren. Er schrie zum Herrn. Wie sieht unsere Checkliste aus, die wir abarbeiten, wenn wir in herausfordernde Situationen kommen? Tun wir nicht erst alles, was in unserer Macht steht, und wenn das nicht langt, dann kommen wir bestenfalls zu Gott. Ja, erst dann brauchen wir Gott. Jesus selbst dient uns als großes Vorbild im Gebet. Schaut euch an, wie und wo Jesus betete, der Sohn Gottes mit all seiner Macht. Er war so verbunden mit seinem Vater. Und was Jesus lebte, das lehrte er uns auch. In Lukas 18 erzählt er in einem Gleichnis, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht zu ermatten. Und gerade Bedrängnisse und Nöte, die stellen ja unser Gebet auf den Prüfstand. Es ist oftmals unterschiedlich. Viele treiben Nöte und Leiden ins Gebet und zeigen ihnen ihre Machtlosigkeit. Ja, sie hängen sich an den Herrn. Andere wiederum hält es ab vom Gebet, weil sie hadern mit Gott, enttäuscht sind und bitter. Aber wir sollen beten und nicht nachlassen. Und in diesem Gleichnis, da geht es dann um eine Witwe, die in großer Not ist. Und sie ist uns ein Vorbild im Gebet und auch im Glauben. Also die beste Reaktion in Bedrängnis, kommt hier heraus, ist Gebet. Und Gott hört unser Gebet. Und er hört unser Schreien und er handelt doch oftmals so anders, als wir erwarten. Gott ist so unendlich viel weiser und weiß, was gut für uns ist. Und wir sollten da nicht erschrecken oder enttäuscht sein, wie Gott reagiert. Bei Mose war das ja auch so. Denn wie erhörte Gott das Gebet von Mose? Der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Und das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Wir können uns so vorstellen. Mose stand da mit seinem Stab, mit dem er das Meer geteilt hat oder auch das Wasser zu Blut gemacht hat. Warum wird denn dieser Stab nicht benutzt? Oder Gott hätte auch einfach so das Wasser genießbar machen können, einfach durch sein Wort, oder? Wir werden es das nächste Mal hören, Gott hat auch deutlich andere Mittel und Wege, den Durst des Volkes zu stillen. Gott aber sagt, nimm dieses Holz und wirf es hinein. Es ist anscheinend ein untaugliches Mittel, vielleicht für manche auch dumm, ja? Wie soll so etwas Bitteres süß machen? Es ist ziemlich einfach, denn nicht das Holz kann es, Gott kann es. Und das sehen wir ganz häufig, dass Gott so handelt. Er nimmt meist ungeeignete Mittel, um uns klarzumachen, wenn hier was passiert, dann bin ich es, der das bewirkt und kein Mensch oder Hokuspokus. So auch hier. Es war nicht dieses unscheinbare Holz, nicht Mose mit seiner Autorität oder seinem Zauberstab. Nein, Gott allein hat das getan. Und das ganz anders als erwartet. Auch eine spannende Lektion ist, dass Gott Moses Gebet erhört, indem er ihm zeigt, was er tun soll. Vielleicht ist es euch auch bei euch selbst schon aufgefallen, aber so erhört Gott oft unser Gebet. Er zeigt uns, was wir tun sollen. Er ändert nicht einfach schnell unsere Umstände. Mit einem Schnipp ist alles wieder gut. Nein, er zeigt uns, mach das und das oder schau dir das mal an. Könnte es daran vielleicht liegen? Vor allem spricht er dabei durch sein Wort. Und vielleicht bekommen wir oftmals Probleme nicht gelöst, weil wir nicht tun, was Gott uns gesagt hat. Vielleicht verschlimmern wir Dinge sogar und fangen dann an zu murren, weil wir nicht in Gottes Wort suchen oder geübt sind, vor Gott ins Gebet zu treten und auf ihn allein zu vertrauen. Die Frage, die sich stellt, ist, was werden wir tun, wenn Gott uns das nächste Mal prüft, wenn wir in ein kleineres oder größeres Mara kommen? Werden wir murren wie die Israeliten, die Schuld bei den anderen suchen oder werden wir beten? Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, der hat ja leicht reden, was hat der schon Schlimmes erlebt, oder lass ihn mal in meine Situation kommen. Und ja, ihr habt recht, meines Erachtens habe ich noch nicht wirklich großes Leid erfahren und habe eher mit kleinen Bedrängnissen zu kämpfen, worüber ihr vielleicht nur schmunzeln könnt. Und ich kann auch nicht sagen, wie ich in Zeiten großer Not reagieren werde. Deshalb habe ich aber jetzt gerade nicht aus meiner Erfahrung geredet, sondern hier Paulus und andere gezeigt, wie sie damit umgegangen sind, was uns ein Vorbild ist. Und ich bete darum für mich und für euch, dass wir uns Israel als Warnung und Mose zum Vorbild nehmen, ins Gebet gehen und tun, was Gott uns sagt. Das wären an sich sehr schöne Schlussworte für eine Predigt, aber wir wollen noch etwas in Mara bleiben. Und wir kommen zum dritten Punkt, nämlich der Segen unter Gottes Führung. Wir durften bisher mehr über das Herz der Israeliten lernen. Jetzt wollen wir uns anschauen, was wir in Mara über Gott lernen dürfen. Das Volk kam aus einem Erlebnis, wo sie vollkommen abhängig von Gott waren. Ja, am Meer war das Meer vor ihnen, die Ägypter hinter ihnen. Kein Ausweichen, kein Links nach rechts. Und da waren sie sich dieser Abhängigkeit absolut bewusst. Und es war spektakulär, wie Gott sie befreit hat. Und nur Gott konnte das tun und Gott hat sie dort gerettet. Aber danach waren sie genauso abhängig von Gott. Sie konnten nicht ohne Wasser überleben und wenn Gott sie nicht mit Wasser versorgt, dann wären sie verdurstet. Nur, dass sie dort in der Abhängigkeit waren, das war ihnen nicht so bewusst. Und das ist eine sehr wichtige geistliche Lektion für uns, denn auch wir sind in allen Dingen absolut abhängig von Gott. Auch wir können keinen Bissen mehr essen, wenn Gott uns nicht damit versorgt. Das haben wir letzte Woche an Erntedank zum Ausdruck gebracht. Nicht nur, dass Gott Kürbisse und Trauben so schön geschaffen hat und wir im Überfluss leben dürfen, nein, sondern dass wir absolut abhängig sind von Gottes Gnade, überhaupt etwas zu haben, überhaupt am Leben zu sein. Und wir mussten ja in kürzerer Vergangenheit erleben, wie schnell Ernten ganz absolut schnell dahin sind und wir einfach mit nichts mehr dastehen. Israel musste auch lernen, dass Gott allein für sie sorgt. Und er hat sie versorgt. Sie haben Durst empfunden, sie haben Mangel gehabt, aber Gott hat nicht zugelassen, dass sie verdursten. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass irgendeiner auf dem Weg auf der Strecke geblieben ist. Nicht das kleinste Baby, der kränklichste Alte, noch irgendein Tier. Gott mutet uns da nicht mehr zu, als wir tragen können. Aber es scheint uns so. Ich möchte noch auf Vers 25 und 26 kommen, die vielleicht nicht gleich so leicht zu verstehen sind. Dort legte er Ordnung und Recht fürs Fest. Also Gott legte Ordnung für das Volk fest. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ein großes Thema des zweiten Mosebuches ist, wie aus einer Familie ein Volk wird. Ja? Aus der Familie Jakobs mit 70 Seelen wird ein Volk von Millionen, das Gott als sein Volk annimmt. Und ausgerechnet hier in Mara, in dieser Prüfung, sehen wir, wie Gott diese Beziehung festigt, indem er einen kleinen Bund schließt in Vorbereitung auf den Bund am Sinai. Wir wollen das nicht vertiefen, wir kommen im weiteren Verlauf der Predigtreihe noch zu Bündnisschlüssen, aber wir sehen hier ganz deutlich, wie das Volk herausgehoben wird aus allen anderen und wir dürfen auch das Prinzip von Segen und Fluch sehen. Denn Vers 26 heißt es, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnung hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Wenn du gehorsam bist, dann wird es dir gut gehen. und du wirst gesegnet werden. Auch wieder ein Vorbild und eine Warnung. Wenn du gehorsam bist, dann. Wenn du dich aber wie die Ägypter verhältst, dann. Und wir dürfen in dieser Passage noch etwas entdecken, was ich unheimlich faszinierend finde, nämlich Gott offenbart sich ein weiteres Mal seinem Volk. Und zwar mit einem Namen, den er bisher noch nicht genannt hatte. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Oder auch, ich bin der Herr, dein Arzt. Und wenn Gott sich offenbart, dann ist es immer absolut faszinierend. Ich durfte schon über die Stelle im 2. Mose predigen, in der Gott von sich als der Ich Bin, der Ich Bin spricht. Und auch hier finden wir eine neue Facette des Wesens Gottes. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum es überhaupt Krankheit gibt, die geheilt werden muss? Ich fand es ganz spannend, vor dem Sündenfall gab es dafür noch keine Notwendigkeit. Da braucht es noch keine Ärzte. Oder wie es überhaupt möglich ist, dass Kranke wieder gesund werden. Weil wir doch ach so schlau sind und das richtige Gegenmittel finden. Ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube, Heilung ist nur möglich, weil Gott es bewirkt. Das ist eine besondere Form von Gnade. Was nicht heißt, dass nur Gläubige oder die Gott gehorchen, körperlich gesund werden. Auch Ungläubige werden wieder gesund. Und das heißt auch nicht, dass alle Gläubigen körperlich gesund werden und bleiben. Nicht unbedingt in diesem Leben, aber spätestens in der Ewigkeit bei Gott. Und wenn wir von einem Arzt reden oder von Heilung, kommt uns vielleicht auch Jesus Christus selbst in den Sinn. Und ich werde einige Stellen aus dem Neuen Testament vorlesen. Es werden ein paar sein, deshalb, ich weiß nicht, ob ihr es schafft, mit aufzuschlagen, aber ich bringe es mit an die Wand. Ich will beginnen mit Matthäus 4, Vers 23 und 24, wo wir lesen, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Das war Jesu zentraler Dienst, ja, den er getan hat, wofür er auch da war. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Anfallskranke und Gelähmte, und er heilte sie. Jesus ist bekannt geworden dadurch, sogar in ganz Syrien, dass er Menschen geheilt hat. Von so jemanden hatte man noch nie gehört und alle Kranken kamen zu ihm. Und diesen Namen von Gott, ich bin der Herr, der dich heilt, erkennen wir ganz deutlich in Jesu Wesen und auch seinem Wirken. Als Johannes der Täufer wissen wollte, ob Jesus wirklich der verheißene Messias sei, da erklärte sich Jesus dadurch in Matthäus 11, Vers 4 und 5, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Das ist seine Antwort. Und es sind auch die Zeichen, mit denen Jesus den Jüngern klar macht, ich bin wirklich Gottes Sohn. Ich bin der, der heilt. Und Jesus wendet das in Lukas 5 noch viel weitreichender auf Krankheit und Heilung an. Dort beruft Jesus gerade Levi, einen Zöllner, was damals so der Inbegriff von Korruption und Falschheit und ja, sonst irgendwas von Sünde einfach war. Also ein Sünder durch und durch. Und Levi lädt Jesus dann zu sich nach Hause ein zum Essen. Und es kommen auch seine Freunde, die alle Zöllner sind. Das ist also eine richtige Räuberhöhle, wenn man es so sagen will. Und die Häuser damals, muss man sich vorstellen, die waren von außen sehr gut einsichtig. Und die Pharisäer gehen vorbei und sehen das und sagen, ja, was gibt er sich denn mit diesen ganzen Zöllnern und Sündern ab? Ja, und Jesus antwortete da in Vers 31 und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Hier haben wir aber nicht die Situation, dass alle Lahmen und Blinden um ihn herum sitzen, dass die Leute aus Syrien kommen, um geheilt zu werden, sondern hier sitzt er zwischen Sündern und Zöllnern und spricht aber von sich als Arzt. Und er sagt dann in Vers 32, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus ist nicht gekommen, um Blindheit und Taubheit zu behandeln. Er ist gekommen, uns von Sünde zu heilen. Und in einer bekannten Stelle in Jesaja 53, habt ihr vielleicht schon mal gehört, heißt es in einer Vorausschau auf Jesus, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hat unsere Krankheit geheilt. Die Frage, die sich stellt, ist der Herr auch dein Arzt? Sind wir uns überhaupt bewusst, dass wir krank sind? Theoretisch sind wir nicht mal krank, wir sind eigentlich tot. Denn Paulus sagt in Epheser 2, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Aber Jesus ist ein Arzt, der sogar Tote wieder lebendig machen kann. Und er hat es getan. Und wenn du dir dessen klar wirst, dann wirf dein Vertrauen auf Jesus Christus als den einzigen Arzt, der wirklich heilen und retten kann. Und er sagt in dieser Stelle in Lukas 5 auch deutlich, er ist nicht gekommen für solche, die sich für gesund halten, die denken, ich bin ein guter Mensch und ich habe niemanden irgendetwas zuleide getan, ich bin gerecht. So jemand geht ja nicht zum Arzt. Also glaub nicht, dass du gesund bist. Sei dir bewusst, dass du einen Arzt brauchst. Und zwar so einen Arzt, wie Jesus es war, der den toten und stinkenden Lazarus zum Leben wieder auferwecken konnte. Zum Abschluss kommen wir jetzt nach Elim. Gott führt uns aus Gnade. Und das ist auch eine weitere wichtige Erkenntnis, denn Mara ist nicht ewig. Da kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Wunderbar muss diese Erfahrung gewesen sein, nach Elim zu kommen. Hier ist übrigens nicht die Rede von Tagen und Wochen, vielleicht waren es so 10 bis 20 Kilometer, also eine gute Tagesreise entfernt. Ja, sonst würden wir vielleicht auch wieder was von Mooren lesen. Und als Mara vorüber war, da kamen sie nach Elim und dort ist alles vorbereitet. Gott hat alles vorbereitet. Jeder Stamm hat seine eigene Quelle. Jeder Älteste hat seine eigene schattige Palme. Eine schöne Vorstellung. Und das war nur eine kleine Vorausschau auf Kanaan, das Land, wo Milch und Honig fließen. Auch das hat Gott vorbereitet und zeigt darin seine unglaublich große Gnade. Und wir haben vorhin von der Versuchung Jesu in der Wüste gehört, nach seiner Taufe. Und als diese Versuchung durch den Satan beendet war, wo er sie bestanden hat, da kamen die Engel und dienten Jesus. Das war ein Elim für Jesus nach der Prüfung. Und aus eigener Erfahrung aber weiß ich, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, wenn wir uns in Herausforderungen und Anfechtungen befinden, dass wir denken, ach, es würde immer so sein. Das hört nie auf. Ja? Ich sehe einen Tunnel, aber kein Licht am Ende. Die Bibel macht uns deutlich, und nicht nur an dieser Stelle, dass es nur eine zeitlich begrenzte Not ist. Auch Paulus hat ja viele solche Nöte durchgemacht, so viele Erfahrungen mit Leiden. Wir erinnern uns, Gefängnis, Schiffbruch, Steinigung, Verachtung. Und sagt aber trotzdem in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, und da spricht er nicht nur von sich selber, er sieht das allgemein für die Leiden, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. So müssen wir von Gottes Wort her unsere Maras, unsere Situation, wo wir nicht weiter wissen, wo wir leiden und bedrängt sind oder einfach nur unzufrieden, einschätzen. Wir neigen dazu, sie viel zu groß zu sehen, weil wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen und dann wirkt alles riesig. Aber Gott rückt sie ins rechte Licht und macht uns deutlich, er lässt sie zu, sie haben einen guten Grund und sie sind zeitlich begrenzt. Und spätestens im Himmel, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes stehen, dann wird unser Mara ein Ende haben. Das ist ja schon ein reicher Trost und eine wunderbare Hoffnung, an der wir uns festhalten können. Aber selbst in diesem Leben hier dürfen wir Gottes Barmherzigkeit so reich erfahren. Und auch in diesem Leben gibt uns Gott immer wieder ein Elim. Vielleicht sehen wir ja diese Elims nicht so, weil wir etwas anderes erwarten oder es uns noch viel besser und größer vorstellen. Und mich persönlich hätte es nicht gewundert, wenn das Volk zwar durch Elim besänftigt würde, aber trotzdem noch gefragt hätte, wie lange dauert es denn jetzt noch? Das steht nicht hier, aber aus meiner Erfahrung kommen wir oft an den Punkt, dass wir selbst die erfahrene Gnade nicht als ausreichend erachten. Überlegt doch mal, was für euch so ein Elim sein kann. Ja? Jeder hat da jetzt vielleicht eine andere Situation oder Begebenheit im Sinn, die einen immer wieder aufrichten. Ja? Eine gute Zeit als Familie, vielleicht ein Wellness-Wochenende, ein Geschenk, jemanden, der einem nur zuhört. Vielleicht ist für manchen auch ein Sonntag ein Elim. Der Gottesdienst, wo wir uns als Gemeinde treffen und aus Gottes Wort hören dürfen, abgesehen davon, dass ihr jetzt schon ziemlich lange zuhört. Aber hier werden wir wieder aufgerichtet. Hier können wir auch mal unsere Wasserschläuche wieder auffüllen. Denn wir haben unseren Kampf in diesem Leben mit Sünde, mit Versuchungen und überhaupt dieser Welt. Und dieser Kampf, der wird auch nicht aufhören, bis wir heimgehen zu unserem Herrn. Und wir werden immer wieder mehr oder weniger hart in diesen Kämpfen stehen. Aber selbst inmitten dieser Kämpfe dürfen wir uns Gottes Gegenwart und Fürsorge bewusst sein. Israel musste bald wieder von diesem Elim aufbrechen. Das dürfen wir im nächsten Kapitel und nächste Woche dann sehen. Aber es wird der Tag kommen, an dem Israel in das größere Elim einzieht, nämlich nach Kanaan und später dann in das wahre Elim, in das wahre Kanaan, nämlich die ewige Herrlichkeit Gottes. Und von diesem Elim muss Israel nicht mehr aufbrechen. Von diesem Elim müssen auch wir nicht mehr aufbrechen, von den Wasserquellen und Palmbäumen unseres Herrn. Aber warum hat denn Gott überhaupt die Israeliten nach Elim geführt? Immerhin wurde das Volk doch in Mara geprüft und sie sind schlichtweg durchgefallen. Und Gott hat sie dennoch nach Elim geführt. Wie ist das möglich? Ich kann doch niemanden, der durchfällt, dann einfach durchwinken. Und das ist ein weiterer Wesenszug von Gott. Nämlich er ist ein Gott der Gnade und er ist und es ist eine erstaunliche Gnade, die Gott seinem Volk hier zuteil werden lässt. Und eine Stelle habe ich rausgesucht im 5. Mose 9, ab Vers 5, wo Gott erklärt, warum er das Volk überhaupt nach Kanaan führt. Und das ist ganz spannend. Da steht nämlich, nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nation vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir, und damit er das Wort aufrecht erhält, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Gott sagt hier zu Israel, dass ihr nach Kanaan kommt, hat zwei Gründe und die haben überhaupt nichts mit euch zu tun. Erstens, die gottlosen Kanaaniter sollen bestraft werden und zweitens, ich will meine Verheißung wahrmachen. okay, ja. Aber es geht noch weiter. So erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr dein Gott dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen, denn ein halsstarriges Volk bist du. Ein halsstarriges Volk, ja, das war Israel. Es hat nichts dazu beigetragen und es hat sich eher noch dagegen gewehrt. Aber Gott führt dieses Volk nach Elim. Gott offenbart darin seine bedingungslose Gnade, denn Israel hat keine Bedingung erfüllt, um Gottes Gnade zu verdienen. Das widerspricht sich ja auch. Gnade ist etwas, was man nicht verdienen kann. Und es ist allein Gottes Gnade, die Israel nach Mara führt, nämlich dass sie erkennen, wie abhängig sie von Gott sind und wie er für sie sorgt. Und diese Gnade führt sie dann auch nach Elim. Denn ohne Gnade, da hätte Gott sagen müssen, ihr seid durchgefallen. Gott hat Israel nicht herausgeführt aus Ägypten und hat dann festgestellt, oh, die verhalten sich ja doch nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich überlege mir das vielleicht nochmal. Und Gott tut es auch nicht mit uns. Gott hat uns nicht wiedergeboren durch Jesus Christus, dass er, wenn wir in Sünde fallen, und das tun wir ja jeden Tag, dass er dann sagen kann, das habe ich mir nicht so vorgestellt, ich suche mir jemand anderes. Nein, Gott ist ein Gott der Gnade, er ist seinem Bund treu, seinen Verheißungen treu. Und wenn wir in Christus gestorben sind, wenn wir in ihm erlöst sind, dann sind wir gerecht vor den Augen Gottes. Und wenn wir nachher gleich das Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, dass er unser Gott ist, der wahre Gott, ein treuer Gott. Und er ist der, der Gnade bewahrt, denen, die an Jesus Christus glauben. Nicht denen, die gerecht leben, die stark sind, ja? Sondern denen, die sich auf Jesus Christus verlassen. Das ist eine erstaunliche Gnade, mit der Gott Israel von Mara nach Elim führt, und es ist eine erstaunliche Gnade Gottes an uns, wenn wir an Jesus Christus glauben dürfen und er uns letzten Endes in den Himmel führt. Wir haben das auch nicht verdient, niemand. Durch sämtliche Prüfungen sind wir durchgefallen, aber Gott sieht Christus, der alle Prüfungen und Versuchungen bestanden hat, und sieht stellvertretend sein Werk und rechnet es uns an. Das ist die Herrlichkeit der Gnade Gottes. Und ist dieser Gott, der das getan hat, dein Gott? Ist Jesus Christus dein Herr, der für deine Sünde geblutet hat und gestorben ist, der dich mit Gott versöhnt hat? Ich lade dich ein, wenn du dir da noch nicht so sicher bist oder auch Fragen hast, komm gern nach der Predigt auf mich zu, auf die Ältesten oder einen dir vertrauten Menschen. Oder schreibt eine E-Mail, muss ich ja jetzt noch dazu sagen. Wir sind da gerne bereit, weiterzuhelfen, Fragen zu beantworten und auch mit euch zu beten. Und wir wollen gleich das von Jesus eingesetzte Abendmahl feiern. Und wir sollten uns das nochmal in den Fokus rücken. Wir denken dabei in ganz besonderer Art und Weise daran, dass Jesus Christus den Sühnetod am Kreuz gestorben ist und dass darin der einzige Grund für unsere Rettung liegt. Nicht in uns, nicht in unserer Kraft, nicht in unserer Treue, nicht in unserer Gerechtigkeit, sondern allein in ihm führt uns Gott aus den Maras unseres Lebens nach Elim. Amen. Und wir wollen jetzt in den folgenden Liedern Gott einfach für diese unglaubliche Gnade loben und preisen, und ich lade euch dazu ein, aufzustehen und mitzusingen.